Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn Sie die Samstagsbeilage Magazin des Tagesanzeigers und des Bund lesen, so kennen Sie seine Fotografien seit langem und das nicht zuletzt, weil er einen eigenen, oft schrägen Blick auf unsere Welt richtet. Die Rede ist vom Berner Fotografen André Pohl. Vor 3 Jahren sind seine Reportagen aus einer Schweiz der Schwingerfeste und Verkehrskreisel als Bildband publiziert worden. Aber André Pohl reist seit vielen Jahren auch regelmäßig nach Japan und blickt auf den japanischen Alltag mit einem ähnlich scharfen ethnografischen Blick. Barbara Basting hat André Pohl zum Gespräch getroffen.
Where is Japan? So heißt Ihr neuestes Fotobuch, André Pohl. Und tja, die erste Frage ist eigentlich naheliegend. Wo ist Japan? Haben Sie es rausgefunden?
Ja, ich bin immer noch dran. Das ist ja wie eine Zwischenstation, das Buch, das jetzt herausgekommen ist. Es ist nicht so einfach, dem auf den Grund zu gehen.
Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, sich Japan anzunähern? Sie haben ja vor 3 Jahren ein auch sehr dickleibiges Fotobuch vorgelegt. Es hieß Grüezi, Seltsames aus dem Heimatland. Und da haben Sie vor allem einen Blick auf die Schweiz geworfen. Jetzt Japan mit einer ganz ähnlichen Ästhetik, einem fast bisschen ethnografischen Blick. Wie kam es dazu?
Ja, getrieben durch die Neugier schlussendlich. Deshalb mache ich auch diesen Beruf. Ich war vor 16 Jahren auf einer Ferienreise in Japan. Japan gehörte so zu meinen 3 Destinationen schon als Kind, wo ich mal hin wollte. Und mich hat diese Welt so irritiert, so fasziniert und hat mich so völlig baff zurückgelassen, dass in mir einfach das Bedürfnis geweckt wurde, noch mehr zu erfahren, noch mehr zu lernen über dieses Land, zu verstehen, wie die ticken, die Japaner.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle erstmal ein wenig in Ihrem Japan-Buch blättern. Es ist, wie gesagt, ein ziemlich dickleibiger Fotoband bei Steidl erschienen. Man könnte ihn mal so etwas grob und schematisch unter den Begriff Land und Leute einreihen. Es ist ein reiner Bildband, bis auf einen ganz kleinen Text am Schluss von Daniele Moschonico. Und er enthält auch nur allerknappste Bildlegenden. Und das sind eigentlich lauter in sich abgeschlossene Kleinreportagen, würde ich jetzt mal so sagen, mit denen wir da zu tun haben. Also es fängt an mit Fotografien von dem berühmten Kirschblütenfest, das da jährlich stattfindet. Man sieht viel Landschaft und Architektur. Wir treffen auf japanische Obdachlose. Wir sehen Sumo-Ringer. Ja, was ist das für ein Japan-Bild, das sich da zusammensetzt? Es sind ja sehr viele bekannte Sujets.
Der Grund eigentlich, um das noch vorwegzunehmen, weshalb es keine Texte hat im Buch, ist derjenige, dass sobald Texte dastehen, bekommt das so eine Endgültigkeit, so etwas Definitives. Und für mich war immer klar, auf diesem Weg durch Japan, und ich habe wirklich versucht, so viel wie möglich von Japan zu sehen. Ich war viel mit dem Wagen auch unterwegs.
Es waren also häufige Reisen, mehrere Reisen?
Ja, das war sicherlich während 10 Jahren mindestens 2-mal im Jahr, zwischen 2 Wochen und 2 Monaten war ich immer wieder in Japan. Und es war mir einfach wichtig, wirklich das so umfassend wie möglich zu sehen. Aber es war so wie entscheidend. Ich habe gemerkt, ich verstehe gewisse Dinge besser und habe auch Leute kennengelernt, die versucht haben, mir zu erklären, was denn Japan ist und wo das Japan eigentlich liegt. Aber eigentlich habe ich es doch irgendwie nie so richtig verstanden. Und deshalb wollte ich auch keine Texte. Man soll eintauchen in diese Welt, so wie ich das selber auch gemacht habe. Und es soll eine Offenheit behalten, dass man die Bilder eben lesen kann, wie man sie spürt.
Wie ist denn diese Annäherung vonstatten gegangen? Ich habe vorhin so ein paar dieser Themen genannt.
Ja, es gibt natürlich eben so die Bilder, die ich ja auch schon gekannt habe, bevor ich in Japan war. Da gehören eben auch die Bilder dazu von Sumo-Ringern und dem Cherry Blossom, dem Kirschblütenfest. Und ich fand einfach, ich muss das sehen, ich muss das auch erleben, weil scheinbar ist das mit ein Bestandteil des kulturellen, des gesellschaftlichen Lebens in diesem Land und muss versuchen zu verstehen, wie das so funktioniert. Das ist nicht nur eine Wahl, die ich getroffen habe, weil es mich interessiert, sondern weil eben scheinbar das sehr integral zu der Kultur gehört. Und wenn ich ein Buch machen möchte über ein Land, dann finde ich schon, dann muss das so breit gefächert wie möglich sein und basierend auf dem, was für die Japaner wichtig ist, scheinbar.
Jetzt ist ja, wenn wir zum Beispiel gerade jetzt mal diese kleine Reportage über das Kirschblütenfest nehmen, das ein ganz typisches Beispiel, wie sie diese Geschichten aufbauen. Das fängt eigentlich ganz harmlos an. Wir haben da so ein Paar in einem sehr properen Park mit so ein paar blühenden Kirschbäumen. Und wir sehen dann immer mehr Leute, die da in diesem Park lagern, also richtige Menschenmassen. Es ist alles unglaublich geputzt. Es gibt so ein paar Rituale, die da stattfinden. Also es wird unglaublich viel fotografiert. Man fasst diese Kirschblüten an, staunt da wie ein Kind. Und irgendwie hat man das Gefühl, es entgleist dann so ein bisschen. Also es gibt dann ein Picknick und es wird alles dann doch sehr chaotisch und unordentlich. Also eigentlich sehr unjapanisch. Das erinnert mich so ein bisschen an Bilder, die man von Martin Parr kennt, von dem englischen Fotografen, der so dieses fast proletarische Leben dokumentiert an irgendwelchen Strandbädern.
Ja, das ist natürlich schon so. Also das ist einerseits mal so das sehr harmonische, das Schöne mit diesen Kirschblüten, vor allem wenn sie dann zu Boden fallen nach einer gewissen Zeit. Und auf der anderen Seite so das Ausufernde abends nach der Arbeit, wenn man sich dann mit dem Arbeitskollegen nicht in einem Restaurant trifft, sondern eben unter den Kirschblüten. Und da wird wirklich gefeiert, da wird gesungen und da wird vor allem getrunken und so viel wie möglich gegessen.
Also es ist eigentlich ein Exzess, den man so aus diesen Klischeebildern von Japan in der Art nicht kennt.
Ja, es gibt es natürlich neben dem Kirschblütenfest auch, nur passiert das dann eher in Restaurants, also dass sich Arbeitskollegen zusammen in einem Restaurant betrinken nachts und dass man die Betrunkenen dann in der U-Bahn antrifft, wenn sie nach Hause fahren. Das ist schon eigentlich sehr üblich. Nur der Unterschied ist einfach, dass es sehr geballt und sehr dicht dann zu finden ist unter den Kirschblüten.
André Boll, mit welchem Anspruch machen Sie diese Berichte, die jetzt zusammengefasst sind und auch wieder ein ganz neues, großes Ganzes geben? Es hat ja einen sehr dokumentarischen Charakter und gleichzeitig ist es doch noch ein bisschen mehr.
Ich weiß nicht, ob es mehr ist. Ich versuche einfach wirklich die Essenz im besten Fall herauszustellen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, was ist wichtig, oder? Oder was scheint wichtig zu sein? Ich spreche auch viel mit Leuten. Ich fotografiere ja nicht nur.
Also Sie können Japanisch in dem Fall?
Nein, aber ich war oft begleitet auch von Menschen, die Japanisch sprechen. Und also ich muss ja schon wissen, wie das funktioniert. Oder zumindest es versuchen, mir erklären zu lassen. Und im Bild anschließend dann wie so das zu verdichten eben in eine Geschichte mit all den Aspekten, die dann eben wichtig sind.
Jetzt sind ja da noch ganz andere Geschichten drin. Zum Beispiel ein ziemlich wichtiges Kapitel scheint mir, handelt von den Obdachlosen. Und da sieht man auch wiederum diese unglaubliche Aufgeräumtheit. Dieses Mal artet sie dann nicht aus, sondern die leben da in ihren Plastikzelten. Und mir ist bei einer Aufnahme besonders aufgefallen, dass sie da auch einen Blick eigentlich für sehr aussagekräftige Details haben. Da stapelt sich dann zum Beispiel in diesem kleinen improvisierten Zuhause, da stapeln sich Kleenex-Packungen. Also denkt man irgendwie Obdachlosigkeit und Kleenex-Packungen. Da ist wie so ein Widerspruch auf den Punkt gebracht. Vielleicht können Sie zu dieser Reportage, zu diesem Bildkomplex etwas erzählen, wie das entstanden ist und was da Ihre Beobachtungen auch waren.
Ja, das hat mich ja selber auch erstaunt, weil mit Obdachlosigkeit man dann schnell auch so das sich vernachlässigen und sich gehen lassen assoziiert. Und das ist bei ganz vielen, natürlich nicht allen japanischen Obdachlosen eben nicht der Fall. Also das hat immer so was, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, was Würdevolles. Oder? Man versucht sein Lebensumfeld so angenehm und so effizient und so reinlich zu organisieren wie nur möglich. Und man ist auch organisiert. Also wir waren da bei einer Gruppe von Obdachlosen, die haben an einem Fluss gelebt und die waren auch sehr gut organisiert. Es gab einen Teil, die haben gearbeitet als Taglöhner und die anderen haben eigentlich auf das Dorf aufgepasst und haben sich so ums Kochen gekümmert. Und das lief sehr reibungslos. Das war eine unglaublich spannende Erfahrung, auch mit diesen Leuten zu sprechen und zu sehen, es sind teilweise wirklich desolate Geschichten, die dahinterstehen, Leute, die arbeitslos wurden, und sobald man in Japan Arbeit verliert, wird es unglaublich schwierig, Wohnungen zum Beispiel zu behalten oder eine neue Wohnung zu bekommen, weil die Depots, die man da hinblättern muss, die sind so immens hoch. Und dann gibt es viele, die sich dann eben als Notlösung teilweise eben eine kleine Behausung selber bauen. Und es gibt dann so viele auch absurde Geschichten, dass es auch Leute gibt, die Arbeit haben, aber keine Wohnung, und sich so eine Behausung bauen. Und dann gibt's Telefondienste, die man abonnieren kann, die dann für einen eigentlich das Telefon abnehmen, damit man sich die Blöße nicht geben muss, eben keinen festen Wohnsitz zu haben.
Und das ist ja auch ein schwieriges Thema, das dann zu fotografieren. Also gerade wenn das so, wie Sie eben erzählt haben, André Paul, mit Schande und Scham auch behaftet ist, sich den Leuten zu nähern. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Wir hatten natürlich Leute von einer wohltätigen Organisation, die mitgeholfen haben, mit denen wir zuerst das Gespräch gesucht haben und das Anliegen vorgebracht haben. Und dann waren wir einfach immer wieder dort. Und ich habe auch sehr lange nicht fotografiert. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ja beim Fotografieren auch so, dass die Neugier, die man hat, und das Interesse, das man hat, wenn man das zeigt und das vis-à-vis auch merkt, man nimmt es ernst und engagiert sich, bekommt man auch was zurück. Und das ist ein Prozess, der natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Und das braucht Zeit. Und das war auch in dem Fall mit den Obdachlosen so.
Und das kommt auch in anderen Geschichten wieder. Also ich stelle mir vor, in diese Gemeinschaft der Sumo-Ringer hineinzukommen oder dieser Teilzeit-Geishas, das ist wahrscheinlich mit ähnlichen Schwierigkeiten behaftet, noch zumal sie als Europäer auftreten.
Man muss sich ja wie Voraussetzungen schaffen, damit man Bilder machen kann. Und das passiert in erster Linie verbal. Und es braucht so dieses, wie ein Nest, wo man sich hineinsetzen kann und bleiben kann und verschwinden kann auch. Und dann passieren Momente.
Es gibt zum Beispiel einen Moment, den fand ich ganz bezaubernd, und an den kommt man wahrscheinlich nicht ran, wenn man nur so von außen kommt, nämlich so einer dieser fetten Sumo-Ringer, der ist beim Staubsaugen. Ja, das passt gar nicht dazu, dass das ja irgendwie so auch Kunstfiguren sind.
Mhm. Ja, ich meine, das sind Menschen wie du und ich, und die haben ähnliche Bedürfnisse und auch ähnliche Aufgaben teilweise. Und und das assoziiert man natürlich nicht im ersten Moment mit dieser Kaste, in Anführungs- und Schlusszeichen, der Sumo-Ringer. Aber die sind da sehr, auch wie alles in Japan, sehr gut organisiert und sehr hierarchisch organisiert. Und das heißt, dass die ganz Jungen, die sind eben dafür verantwortlich, dass das Haus sauber bleibt und dass gekocht wird und dass eingekauft wird. Und die können sich dann, wie das in Japan in auch anderen Fällen ist, durch Leistung, in dem Fall durch sportliche Leistung, können sie sich hocharbeiten und müssen dann irgendwann mal nicht mehr staubsaugen. Oder?
Mit Komik zu arbeiten oder mit diesem Bildwitz zu arbeiten, ist ja eine sehr heikle Sache. Man stellt dann ein bisschen was aus, und es hat immer sehr viel damit zu tun, wie, mit welcher Haltung man das tut und vielleicht auch in welchem Kontext das dann eingebettet ist. Und ich denke, Sie reflektieren das sehr genau, denn Sie bewegen sich da auch immer so ein bisschen auf Messerschneide und spielen damit auch.
Ja, natürlich, das ist sicherlich so. Und das ist ja auch nicht mein Ziel, Leute bloßzustellen. Und die Gratwanderung, ich glaube, man muss sich das einfach auch bewusst sein, oder? Und man muss sich auch bewusst sein, dass Menschen, die man fotografiert, auch teilweise das gar nicht realisieren, oder? Wie komisch, dass es auch wirken kann. Und ich muss da wie so das vis-à-vis um mich selber auch schützen. Ich überlege mir das schon. Also es ist nicht einfach so ein wahlloses Knipsen, oh, das sieht noch lustig aus. Oder das ist jetzt noch schräg. Das reicht nicht.
Vielleicht zu dieser Dimension des Geschichtenerzählens, der Reportage. Sie haben das mit dem Schweizbuch natürlich auf dem Hintergrund gemacht, dass auch der Betrachter das, was er da sieht in ihren Fotografien, an einen Alltag zurückbinden kann. Wenn ich jetzt solche Geschichten von hier aus anschaue über Japan, dann fehlt mir ja diese Referenz. Das müssen Sie ja reflektieren.
Ich glaube, schlussendlich ist ja auch interessant, wenn Japaner dieses Japan-Buch anschauen, oder? Dann passiert eigentlich genau dasselbe wie bei den Schweizern, wenn sie das Schweizbuch anschauen. Sie sind teilweise sehr überrascht, oder? Und sagen, ah, das habe ich so noch nie gesehen oder das habe ich gar nicht gekannt. Und wenn ein Schweizer das Japan-Buch anschaut, dann passiert etwas Ähnliches, oder? Obwohl der Hintergrund nicht derselbe ist. Aber man hat ja auch Bilder im Kopf von Japan und heute sowieso. Ich meine, man sieht das im Fernsehen, man sieht das im Magazin und es sind immer wieder dieselben Bilder. Und man ist konfrontiert mit Bildern, die vielleicht ein bisschen was anderes zeigen und ist überrascht. Und fragt sich ja, weshalb ist das jetzt da ganz anders? Also zum Beispiel, es gibt Landschaften in Japan am Meer, also die ganzen Strände. In meinen Augen, ich habe viele Strände gesehen, ist 90% davon ist zu betoniert. Mhm. Und dann gibt es auch wunderschöne kleine Inseln und so wie man das eben von Bildern her kennt, fast ein bisschen romantisch. Und man sieht nie diese zu betonierte Küste. Und es ist wirklich gnadenlos im ganzen Land, um die Naturgewalten auch zu beherrschen und die Kontrolle nicht zu verlieren. Und das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und diese Realität eben auch zu zeigen, und ich glaube, das ist für viele, eben die auch noch nie in Japan waren, ist das sehr interessant. Es gibt dann auch Leute, habe ich auch schon Mails bekommen, die mich dann gefragt haben, ja, ich habe ihr Buch angeschaut und jetzt, wir wissen nicht so recht, ob wir jetzt hinfahren sollen oder nicht, weil das sieht ein bisschen anders aus, als wir das bis anhin so auf Bildern gesehen haben.
Also mir ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen so gegangen, André Pohl. Also Japan ist natürlich wirklich durch diese Bilder, die man auch aus dem Kino kennt, also von Mizoguchi, Osu, all diese wunderbaren Filme. Also eine Ästhetik, die für uns fremd ist und doch was sehr Ansprechendes hat. Und wenn ich jetzt das Buch anschaue, dann denke ich, boah, das ist auf eine Weise ja fürchterlich. Da gibt es zum Beispiel eine Dachlandschaft in einer Stadt, da sieht man einfach kein Helmchen grün. Also wo hierzulande vielleicht wenigstens dann so ein paar Geranien vor irgendeinem Balkon hängen würden, da ist einfach nichts. So nur ein Beispiel. Ja. Es ist erschreckend, diese Künstlichkeit und auch dieses Unästhetische eigentlich. Mhm. Wollten Sie das auch rausarbeiten besonders, ja, oder ist das einfach so?
Es gibt einfach verschiedenste Realitäten, oder? Und es gibt das Teezeremonie, es gibt die schönen Tempel, es gibt auch schöne Landschaften, aber das ist nicht anders wie in der Schweiz. Es gibt Landstriche, die sind wirklich großartig, und dann gibt es Landstriche auch in der Schweiz und Vororte in der Schweiz, die entsprechen so nicht diesem Wunsch Bild auch, das man mit sich trägt. Und in Japan ist das natürlich nicht anders. Und ich wollte wirklich so diese ganze Breite auch und Unterschiedlichkeit eben auch versuchen zu zeigen.
Das ist ja das große Problem, das man eigentlich als Fotograf hat. Wenn man Wirklichkeiten abbildet, ist man immer mit der Frage konfrontiert, was wählt man aus? Repräsentativ ist das?
Ja. Ja, es ist nie, ich meine, das bin ich mir bewusst und das muss man sich bewusst sein. Man wählt immer aus. Es sind immer Entscheidungen, die zu Bildausschnitten führen und die sind nie ausreichend komplett. Das ist einfach nie so. Und klar, es ist meine Sicht auf diese Welt und deshalb sage ich auch, ich habe dieses Land bereist, so wie ich die Schweiz auch bereist habe oder andere Orte, aber ich erhebe nie den Anspruch, dass ich jetzt verstehe, was ich gesehen habe.
Das heißt aber auch, Sie sind sich selber bei aller Annäherung, André Pohl, Ihrer Distanz bewusst. Ist denn diese Distanz auch ein Grund dafür, dass Sie zum Beispiel in der Farbigkeit, die jetzt diese Fotografien in dem Buch haben, das ist so eine bisschen milchige, gedämpfte Farbigkeit, zum Teil sind die Bilder ja aufgeblitzt, was auch so ein bisschen einen künstlichen Effekt bewirkt, das ist dann immer so eine Art fast schon theatralische Situation. Ist das auch eine Art Signal zu sagen, dass das ja wie auch ein Stück weit gefiltert ist durch einen subjektiven Blick?
Ich finde das einen interessanten Aspekt, aber ich glaube jetzt für mich, ich habe das wie so, das ist eher auch eine formale Entscheidung und auch eine inhaltliche. Also wie zeige ich dieses Land, das eigentlich lebt von der Knalligkeit auch oder auch bei vielen Bildern, die man sieht. Und mir gefällt das, wenn das so eine gewisse Zurückhaltung einfach dabei ist. Die Dinge sollen einen nicht anspringen, man soll hineinschauen und wie so das Auge wandern lassen und Dinge sehen oder nicht irgendwie irritiert sein durch ein wahnsinnig intensives Grün oder Rot oder ja.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es ja sehr viele Bilder von Japan gibt. Und das ist die große Schwierigkeit für einen Fotografen, heute noch Bilder zu machen, die irgendwie einen ganz neuen Aspekt bringen. Es gibt ja eben auch sehr viele namhafte Fotografen, die unser Japan-Bild mitprägen. Ich denke unter anderem, wenn man jetzt mal in der Schweiz bleibt, an Werner Bischoff mit seinem Japan-Buch, das in den 50er Jahren entstanden ist, das eigentlich wirklich noch diesen Anspruch hat, ich transportiere jetzt so ein wahrhaftiges Japan-Bild nach Europa, wo man eigentlich noch kaum eine Ahnung hat und wo das auch sehr unerreichbar ist. Es gibt die Bilder von Daido Moriyama, es gibt William Klein, also es gibt stapelweise Fotobände. Wie situieren Sie sich da mit Ihrem Buch? Was soll das sein in dem Ganzen? Sie machen ja da ein Statement und auch sehr prägnantes.
Ich meine, die Frage stellt sich natürlich für mich als Fotografen, ja, warum braucht es mich dann auch noch in Japan? Bei allem, was ich mache, ich habe ja nicht irgendwie so ein Konzept im Kopf, ja, ich muss jetzt das ganz anders machen, als das alle vorher schon gemacht haben, sondern ich gehe da einfach hin und versuche ganz simpel und einfach die Dinge zu zeigen, die mir auffallen. Und das sind teilweise dann eben auch Dinge, die andere Fotografen so noch nicht gesehen haben. Aber es ist nicht so wie, man könnte ja sagen, ja, man kann sich so dieses Prinzip aufstellen, ich mache das, aber ich mache es ganz anders. Ich glaube, das geht nicht. Ich versuche mich da wie so in diese Welt einzutauchen und zu beobachten. Und die Welt natürlich vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren war anders als heute. Und natürlich kommt dazu, dass auch Betrachter der Bilder, die haben natürlich wie auch ein größeres Hintergrundwissen. Die haben schon viele, viele, viele Bilder aus Japan gesehen. Die müssen sie von mir nicht nochmal sehen, das ist schon so. Aber es ist nicht ein bewusstes Andersschauen. Ich sehe das einfach so. Ich kann gar nicht anders. Ich kann das Bild, das eben vielleicht 100 andere Fotografen machen, ich sehe das gar nicht.
Und wenn Sie jetzt nochmal den Vergleich machen mit Ihrem Schweiz-Buch, wenn man so den Bogen macht, sieht man eigentlich, dass es nichts Ursprüngliches mehr gibt. Es ist eigentlich alles überformt. Ist das am Schluss, ist das für Sie so eine Art Resümee auch Ihrer Arbeit?
Ja, das ist schon so ein Aspekt, den ich immer wieder auch antreffe. Und ich meine, grundsätzlich so, ob ich jetzt in der Schweiz oder in Japan fotografiere, ich gehe immer in exotische Gebiete, weil auch in der Schweiz gibt es ganz viele Orte, das ist für mich eine fremde Welt, oder? Genauso wie in Japan. Und es ist schon so, dass es nicht mehr ganz vieles hier oder in Japan ist, nicht mehr so homogen. Das durchmischt sich alles, das überlappt sich alles, also was die kulturelle Identität ist. Die Frage ist ja sehr viel schwieriger zu beantworten. Das ist einerseits, gewisse Leute sehen das als Nachteil und ich finde, das ist eine große Qualität, oder? Dass die Welt entwickelt sich weiter und man baut neue Einflüsse ein in das Alltagsleben auch. Und das passiert natürlich in Japan sehr extrem, oder? Und das ist auch das Spannende daran. Also auch mit welcher Selbstverständlichkeit, dass das gemacht wird, oder? Also auch diese ganzen, mein Eindruck, diese moralischen Vorstellungen, die sehr viel weniger präsent sind als noch bei uns. Also wenn ich einen jungen Mann in einer SS-Uniform fotografiere und ihn frage, ja, weshalb machst du das? Dann kann er mir einfach frankenfrei heraus sagen, oh, ist einfach eine geile Uniform. That's it. Oder? Und das ist für mich als Europäer, es ist so absolut inakzeptabel. Oder? Aber für den Japaner ist no problem.
Was wollen Sie eigentlich am Schluss erreichen, André Poll, wenn Sie so ein Buch in die Welt setzen? Hat es eine politische Idee dahinter? Wollen Sie was vermitteln? Ist es einfach auch ein Spaß an der Beobachtung? Also das hat ja wie einen ethnografischen oder ethnologischen Zug, der sehr stark drin ist. Was sind denn die zentralen Motive? Das müssen Sie sich ja auch immer wieder überlegen.
Ja, ich möchte einerseits mich selber, aber gleichzeitig auch den Betrachter überraschen. Vielleicht, dass er sich fragt, ja, ist die Welt wirklich so, wie ich sie sehe? Und oder kann sie nicht auch noch ganz anders sein? Aber es ist nicht in dem Sinne, also es ist kein politischer Anspruch. Also, dann gibt es natürlich auch noch eine andere Ebene und das ist so auch einen gewissen Unterhaltungswert zu schaffen. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte einerseits U-Musik machen, aber auch E-Musik, oder? Und dass sich so hin und her bewegt, also Fragen zu stellen, aber sie dann auch wieder offen zu lassen und gewisse Antworten zu zeigen, aber in einer Art und Weise, wo das nicht so einen auch moralischen Unterton bekommt. Was ich einfach wirklich wichtig finde, oder? Das ist also dieser Anspruch zu haben, jetzt etwas zu verstehen und kapiert zu haben, oder? Den habe ich einfach nicht, das ist wirklich so. Das klingt manchmal komisch und das meint eher so dieses Selbstverständnis. Ich glaube, dass man auch haben muss, um Neues zu lernen.
Also es ist nicht im Sinne von Oberflächlichkeit.
Nein, nicht zu wissen, einfach sich bewusst zu sein, dass man nicht ausgelernt hat. Und dass man noch nicht zum Kern der Sache vorgedrungen ist. Und das ist das Dilemma immer auch bei einem Buch, weil ein Buch bekommt so was Endgültiges. Ja. Und das ist es natürlich nicht. Ich werde wieder nach Japan gehen, ich werde neue Bilder machen, neue Bilder suchen, neue Geschichten suchen. Genauso wie in der Schweiz auch, weil ich weiß, es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und das ist mir schon wichtig. Ich bin mir natürlich auch bewusst, es ist immer mit einer großen Verantwortung auch verbunden. Oder? Und sich das einfach wirklich bewusst zu sein, dass man mit dem, was man zeigt, eben auch ernst genommen wird. Das sind Aussagen, die dann einfach dastehen und das muss gut eingebettet sein. Das muss auch ehrlich sein, oder? Und verantwortungsbewusst. Das ist wirklich so.
Also es ist eigentlich eine Schärfung des Blicks auch, denn wenn man diese Bände anschaut, ob das jetzt Japan oder das Schweizbuch ist und dann vor die eigene Haustüre tritt oder ja selbst sogar in der eigenen Wohnung sich umschaut, dann sieht man ja plötzlich auch solche Andri-Pol-Welten. Ist das so ein bisschen ein Nebeneffekt, der sich einfach zwangsläufig einstellt, weil Sie ja eine starke Ästhetik da auch vorschlagen?
Vielleicht, ja. Es geht mir auch so, wenn ich nach Hause komme. Huch, müsste ich jetzt eigentlich fotografieren.
Haben Sie denn in dem Japan-Buch richtige Lieblingsbilder oder ist das für Sie alles gleichwertig?
Nein, es sind eigentlich alles liebe Kinder von mir. Und klar gibt es das eine oder andere, aber das hat dann vielleicht auch eher weniger mit dem Bild zu tun, aber mit der ganzen Geschichte dahinter. Und ein Bild zum Beispiel, das finde ich auch ziemlich aussagekräftig, weil es so das widerspiegelt, was ich oft erlebt habe. Ein Mann der ehrenwerten Gesellschaft, tätowiert, ein Ganzkörpertattoo, ziemlich ein wildes Tattoo und der steht an einer Wand und zeigt mir seine wunderbaren Tattoos und hat seine Hosen runtergelassen und auch seine Unterhosen runtergelassen und dieser mächtige Mann, sehr einflussreich, trägt Hello Kitty Unterhosen. Ganz selbstverständlich. Und das finde ich schon sehr frappierend und auch so dieser Kontrast, der sich da offenbart.
Wann fahren Sie das nächste Mal nach Japan, Andri Pol?
Das weiß ich noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hoffentlich bald. Okay. Mir fehlt das Essen. Das Essen ist das Einzige, was ich nicht fotografiert habe. Nur einen Essensautomaten habe ich fotografiert. Aber das, was Japan in unseren Augen so oft ausmacht, eben Sushi, Sashimi und Tempura und was auch alles dazugehört, habe ich nicht fotografiert. Aber das hat man auch schon beklagt beim Schweizbuch, dass man die Küche nie sieht. Aber das hat vielleicht mit meinem Beruf als Fotograf zu tun, weil ich ja vor allem die Sandwiches an den Autobahnraststätten kenne und weniger die Gourmet-Tempel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.